Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo zusammen und hi Michael.
Hi Steph, grüß dich.
Wir sitzen mal wieder zusammen zur dritten Folge, juhu. Und wir haben in unserer letzten Folge zum Thema künstliche Intelligenz ein Thema so am Rande angeschnitten und heute wollen wir uns ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. Und zwar geht es um Endpoint Detection and Response, beziehungsweise dann vor allem um Managed Detection and Response. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Vielleicht, Micha, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was Endpoint Detection and Response überhaupt ist?
Auf jeden Fall gern. Vor allem, weil es ja auch, wie wir bei unserer Umfrage in den letzten 2 Jahren festgestellt haben, notwendig ist, dass man das noch mal anschneidet. Denn viele verwechseln das ja, wenn der Name Endpoint drin vorkommt, eben mit ganz normaler Endpoint-Software, die eben auf dem Endpoint funktioniert und uns vor Malware schützt und sind dann der Meinung, sie hätten schon Endpoint-Detection. Das Problem ist allerdings, dass damit was ganz anderes gemeint ist. Endpoint-Detection und Response bezieht sich eben darauf, dass wir in der Lage sind, Anomalien auf den Endpoints zu erkennen, zentral auszuwerten und dann eben Maßnahmen ergreifen können. Und damit sind eben genau nicht diese Standardthematiken wie, oh, ich habe mir ein Stück Schadsoftware runtergeladen oder ich habe mir eine Malware eingefangen oder ich habe hier eine Phishing-E-Mail. Sowas ist damit gezielt nicht gemeint, weil das macht tatsächlich der Endpoint. Aber wenn es zu Anomalieerkennung geht, dann brauche ich etwas Übergeordnetes, was diese Geräte als Sensoren hier verwendet und dann übergeordnet eben diese Inzidenz, so nennt sich das, also Vorfälle zusammenfasst, begutachtet und mir dann die Möglichkeit gibt, was dagegen zu unternehmen.
Und was wäre denn so eine Anomalie?
Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel sind die Schwachstellen, die wir in den letzten Jahren so erlebt haben, zum Beispiel beim Mail-Server oder mit verschiedenen Applikationen, die man denn hatte. Will man ein Beispiel geben, wenn ich einen Exchange-Server in der Infrastruktur habe und der hat natürlich eine Verbindung nach außen. Da gab es eine Schwachstelle, brauchen wir jetzt im Detail auch gar nicht drauf eingehen. Und diese Schwachstelle konnte ausgenutzt werden, sodass ein Täter sich auf dieses System aufschalten konnte dann Systembefehle absetzen und dieses System übernehmen, von dort aus sich weiter erarbeiten innerhalb des Netzwerks und dort natürlich eine Menge Unsinn treiben und dieses Unternehmen quasi infiltrieren. Und Schwachstellen zu erkennen oder zu wissen, dass sie überhaupt da sind, gerade im Betriebssystem, sind natürlich immens schwer. Schadsoftware agiert ja heute, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon so angeschnitten, agiert ja heute nicht mehr wie üblich, dass man sagt, ich klicke da eine Datei an in irgendeiner E-Mail und dann habe ich einen Virus. Das wird der ein oder andere sowieso schon seit Jahren nicht mehr erlebt haben, dass da irgendwie eine Meldung kommt, oh, da ist es ein Virus, ich habe ein Virus gefunden und den blockiert. Was ja gleichzeitig wieder zu der Annahme führt, ich brauche gar kein Antivirus, Anti-Malware-Produkt, weil das nicht mehr passiert. Ist ein Irrglaube. Es geht hauptsächlich darum, dass ein Verhalten analysiert wird. Also wenn ein Mail-Server auf einmal einen Netzwerkscan macht innerhalb des Netzwerks oder eine Kommandozeile, ein Prompt aufgemacht wird und da kann in hoher Geschwindigkeit wird da eingetippt und Befehle abgesendet, dann ist das logischerweise nicht normal, weil da sitzt ja normalerweise niemand dran oder würde sich remote darauf aufschalten. Und das, da gibt es tausende Beispiele, das ist eine Anomalie. Und das müssen wir erkennen, und zwar in einem sehr eingeschränkten Zeitfenster. Wir sprechen ja immer von 8 Phasen eines Cyberangriffs. Das ist üblicherweise so die Vorgehensweise, unter anderem für Ransomware-Angriffe, aber auch für staatliche Akteure, die eben versuchen, Unternehmen, Organisationen zu infiltrieren, zu hacken und dann die Payload, also das, was sie dann machen wollen oder mit was sie mit den Daten machen wollen, dann entscheiden. Aber die Phasen in einer Reihe sind eigentlich immer gleich. Und es geht darum, in diesen ersten drei Phasen, also noch bevor der Täter in der Lage ist, sich selbst die Rechte zu vergrößern, also zu erweitern und dann ernsthaft, dauerhaft Schaden für das Unternehmen auszurollen, dass es in dieser Phase erkannt wird und gestoppt werden kann. Und das kann eben so eine Anomalieerkennung ganz gut.
Okay, das klingt aber auch danach, ich meine, das Produkt macht es ja wahrscheinlich nicht selbst, dass derjenige, der sich darum kümmert, dass das alles funktioniert und vielleicht dann auch die Dinge, die erkannt werden, anschaut, was da passiert ist, dass der ein bisschen mehr Plan von IT haben muss oder von IT-Sicherheit generell. Ist das so?
Ja, das ist so. Also es ist in der Realität nicht immer so, leider. Denn üblicherweise, wenn ein Unternehmen feststellt, und da gibt es ja auch gesetzliche Thematiken, da kommen wir aber vielleicht noch später zu, wenn ein Unternehmen feststellt, ich brauche sowas, weil die Bedrohungslage es einfach auch ja eigentlich vorschreibt. Wir haben eben diese Standard-Cyberkriminalität, wie sie vor 5 oder 10 Jahren war, nicht mehr, sondern wir haben heute ganz komplexe und perfide Vorgehensweisen, Unmengen an Schwachstellen, Unmengen an Rootkits etc. pp. Und an Zero-Day-Schwachstellen. Das kann man schwer beherrschen, also kommt man vielleicht früher oder später darauf, ich brauche sowas, um eben sicherer zu sein oder überhaupt sicher zu sein heute. Und dann erbt das der nicht am schnellsten weglaufen konnte. Und das ist häufigerweise eben derjenige, der auch für die IT-Infrastruktur, der Admin zuständig ist. Oder vielleicht habe ich sogar jemanden, der für die Endpoints zuständig ist, für die Infrastruktur der Endpoints. Die erben das dann sehr häufig. Thema ist aber richtig, wie du schon gesagt hast, da geht es eben nicht um normale Prozesse, sondern schon in der Tiefe Informationen auf Betriebssystemebene, auf Schwachstellenebene, auf Schnittstellenebene. Davon muss ich erstmal grundsätzlich was verstehen. Da mag es sicherlich noch einige Leute geben, die das Grundverständnis mitbringen. Aber ich muss es ja auch, wenn so ein Incident entsteht, sind das ja meistens mehrere Informationsquellen, die wir in der Software dann, wie andere auch, zusammenfassen zu einem Incident. Jetzt kann man einen User natürlich unterstützen, indem man sagt, man macht das grafisch, so dass es ein bisschen bildlicher ist. Ich kann mir darunter schneller was vorstellen, unterstützt ihn. Das ist ja das, was wir angesprochen haben, auch mit KI, also in der Zusammenfassung und zeigt ihm das. Nichtsdestotrotz muss er in relativ kurzer Zeit verstehen, was er da sieht und was er dagegen tun kann, weil die Maßnahmen leitet so ein System, wenn ich es in Betrieb genommen habe, ja nicht von alleine unbedingt. Sondern ich muss halt sehen, erkennen und handeln. Und das ist eben die Schwierigkeit. Dafür brauche ich jemanden, der auch forensische Kenntnisse hat. Und dummerweise auch jemanden, der 24/7 arbeitet am besten. Wie ich immer so schön sage, findet Cyberkriminalität auch nachts und am Wochenende statt. Und da haben wir dann häufig auch viele Probleme, ne, in Unternehmen. Auch gerade desto kleiner das Unternehmen, desto schwieriger natürlich.
Ja, okay. Da kommen wir ja, also das klingt ja danach, ich meine, wir haben schon gesagt, es geht auch um Managed Detection and Response, also um die den Verwaltung durch einen anderen Anbieter quasi. Da höre ich sofort natürlich raus, ein Grund ist, dass es schwierig ist für viele Unternehmen, das selbst zu bewerkstelligen. Da wäre natürlich der sinnvollste Weg, dann das außer Haus zu geben. Gibt es da noch andere Gründe, die dafür sprechen, oder ist es vor allem das, oder?
Ich glaube, dass es eine Kombination von mehreren Dingen ist. Denn wir lassen mal dahingestellt, wir sind ja sowieso als Hersteller immer der Meinung, dass man alles Mögliche braucht. Aber es gibt natürlich auch gesetzlichen Kontext, der uns ganz klar zeigt, viele Unternehmen werden das in Zukunft haben müssen, weil sonst werden sie bestimmten Anforderungen gar nicht mehr gerecht werden. Kritisanbieter zum Beispiel sind sogar verpflichtet, Systeme zur Angriffserkennung einzusetzen. Das kann man 1:1 übersetzen mit Endpoint Detection und Response. Das heißt, solche Systeme werden auch im kleineren Mittelstand immer mehr gefordert werden und auch notwendig werden, um einfach sicher zu sein bei den Angriffsvektoren, die wir heute haben. Da werden viele gar nicht drum rumkommen. Und die Fragen, die du dir dann stellen musst, habe ich das Personal, das das kann? Und ist dieses Personal nicht anderweitig vielleicht auch ausgelastet? Also hat er überhaupt die Zeit, das zu machen, oder wird das dann nur stiefmütterlich getan? Also was eins anzuschaffen, um das dann zu haben, ist schön, aber es muss ja auch gelebt werden und bedient und überwacht werden. Und dieses Monitoring, das ist natürlich eine zentrale Wichtigkeit. Und da kommen wir bei Prozessen raus in Unternehmen, wie du schon jetzt richtig vermutet hast. Ich brauche natürlich mindestens dann 2 oder 3 Personen, die das können. Die sind auch nicht ganz so günstig. Also gehaltstechnisch gibt es da im Moment einen Markt, der eher arbeitnehmerfreundlich ist, um das mal so zu sagen, auch verdienterweise, weil das natürlich auch Spezialisten sind, die durchaus ihr Geld wert sind. Aber es gibt nicht genug davon. Und vielleicht kann ich mir als Firma auch gar nicht 2 oder 3 Kollegen leisten, die das für mich machen. Dann muss ich eben Dinge mit einbeziehen wie Nachtarbeit, Schichtarbeit, Wochenendarbeit, Notfalldienste. Dann kommt der Betriebsrat mit dazu, mal unabhängig von den Verträgen und von den Kosten, die da entstehen. Tarifverträge gegebenenfalls und. Da gibt es eine Menge Punkte, die zu bedenken sind, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und darum macht es viele, wir haben ja einen sehr großen Bestandteil in Deutschland am Mittelstand, also was wir Mittelstand nennen, also eher Betriebe so bis 400.000-500.000 Mitarbeiter vielleicht. Das ist ein Großteil in unserer Wirtschaft, und für die wird es je nach Unternehmenszweck schon sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Und von daher macht es ab einem gewissen Rahmen natürlich Sinn, darüber nachzudenken, das extern machen zu lassen. Und da kommen wieder ganz andere Fragen. Also wem vertraue ich das an? Was ist mit Geopolitik, mit den Situationen, die wir im Moment weltweit haben? Wem vertraue ich? Und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt mal so der grobe Rahmen, dass viele es einfach gar nicht leisten können, obwohl sie es müssen.
Ja, eine Frage, die mir auch kommt, ist, ich meine, wenn das schon teuer ist, wie du sagst, wenn man selbst 3 Personen dafür bräuchte, um diesen Schichtdienst gewährleisten zu können, muss das ja auch der Anbieter machen, im Grunde, an den man das dann auslagert. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht eine ganz günstige Angelegenheit ist. Und da ist dann ja immer die Frage, gerade wenn du über Mittelstand sprichst, haben die überhaupt die finanziellen Mittel, sich sowas zu leisten? Oder was machen die dann, wenn die das eben nicht haben?
Ja, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der für ESET immer schon wichtig war. Also natürlich, um einmal ganz kurz auszuholen, es gibt viele Dienstleister, die sowas anbieten, entweder mit eigener Software oder mit der Software des Kunden als reine Dienstleistung, wo die sich dann auf diese Systeme auch aufschalten. Wir machen das auch. Wir haben ja auch ein eigenes Security Operations Center mittlerweile in Jena seit über einem Jahr, dass wir das auch selbst eben anbieten. Im Schichtdienst, im Notfalldienst mit festen SLAs, wie der Kunde das eben braucht. Aber wie du schon richtig erkennst, na klar, jetzt bearbeitet der eine Kollege natürlich nicht nur einen Kunden, sondern er kann ja auch mehrere noch im Blick behalten, ja. Und dadurch wird das Ganze dann wieder ein klein wenig bezahlbarer für das Unternehmen. Und trotzdem hat man Leute, die eben auch mit ganz vielen Incidents eben bearbeiten und sehr professionell und tagesaktuell eben alle Bedrohungen kennen. Oder kennenlernen, logischerweise. Das heißt, du hast gutes Personal, wo du eben Nutzen davon machst, dass das zentralisiert ist und dass derjenige dann auch für mehrere Kunden verantwortlich ist. Das ist eine Sache, das ist immer noch in Anführungsstrichen relativ teuer. Jetzt ist relativ immer so eine Sache, was die Leute so im Kopf haben. Das ist bezahlbar, aber die Frage ist halt, ob das der Mittelstand auch wirklich benötigt. Also brauche ich wirklich einen zentralen Ansprechpartner, den ich anrufen kann, der 24/7 in persona da drauf schaut? Oder sage ich, okay, ich habe ein geringeres Risiko, vielleicht wie ein Atomkraftwerk, ja, oder irgendein Pharmakonzern oder ein Chemiekonzern. Ich bin zwar Mittelstand und gefährdet, was die Angriffe angeht, aber wir wollen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und das ist ja genau das, was viele von uns auch erwarten, dass wir dafür eine Lösung schaffen. Und die gibt's auch, logischerweise. Nämlich das kleinere MDR-Paket, das wir anbieten. Das macht eben Nutzen davon, von Automatisierung und künstlicher Intelligenz, was diese 24-Stunden-Monitoring angeht. Und wenn es denn ein Incident gibt, der nicht binnen kürzester Zeit von der KI auch gelöst werden kann, Dann schaltet sich ein Kollege drauf und guckt dann in Persona drauf. Und da sehen wir dann kostentechnisch wieder ganz, ganz anderen Rahmen. Ne?
Okay, also dieser kleine Service ist für Unternehmen jeder Größe bezahlbar oder wie kann man das sehen?
Ja, du willst es natürlich wieder im Detail wissen. Aber es, genau. Es ist ja auch legitim, wenn wir über solche Dinge sprechen und das jemand hört oder sieht, der dann sagt, ja, die sitzen irgendwo auf in so einem Elfenbeinturm, wie man immer so schön sagt, und was die halt immer so im Kopf haben, was bezahlbar ist, das sieht bei mir in der Wirtschaft ganz anders aus. Das mag manchmal so sein, nicht das mit dem Elfenbeinturm, aber dass wir ein anderes Verständnis davon haben, was bestimmte Dinge kosten dürfen und was man dafür ausgeben darf, ist vielmehr ein Beispiel, das ich auch auf vielen Vorträgen mitbringe, weil tatsächlich ganz, ganz wenig Leute eine Vorstellung davon haben, was das in Zahlen bedeutet. Also das Beispiel, was ich immer mithabe, das passt jetzt nicht für jeden, da wird einer sagen, ja, ich bin da viel größer, der andere wird sagen, ja, ich bin da viel kleiner, aber einfach so ungefähr in die Mitte geschossen, wenn wir jetzt ein Unternehmen hernehmen mit 120 Mitarbeitern, die einen Endpoint haben, also wir wissen natürlich in der Produktion oder irgendwo hat nicht jeder ein Endpoint, aber 120 Mitarbeiter, die so eine Lizenz brauchen, gibt es einen Bundle, das aufbaut auf dem ESET Protect Elite Bundle, wo ja schon alle möglichen Produkt- und Technologiekomponenten drin sind, die wir bieten. Also Multifaktor-Authentifizierung, Cloud-Sandboxing, Festplattenverschlüsselung. Alles, was ich so brauche, um DSGVO, NIS und andere Dinge eben auch berücksichtigen zu können. Und zusätzlich zu den Produkten ist in dem MDA-Bundle dann der Service da drin. Unter anderem der KI-gestützte Service, über den wir eben gesprochen haben. 24/7, 365 Tage. Der kostet das ganze Bundle dann pro User, pro Monat, habe ich mir aufgeschrieben nochmal, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, 7,90 €. So. Jetzt kann ich mir natürlich die Frage stellen, was kostet der Kaffee, der Obstkorb, das Jobrad oder so sonst so für einen Mitarbeiter im Monat. Dann habe ich schon mal eine ganz gute Einschätzung, wo wir da liegen. Und wenn man das dann runterrechnet, was ich dafür an, ja, ich sag mal, an Manpower bekomme, dann ist es ja so, dass wir im Monat hat 720 Stunden und diese 720 Stunden sind eben auch abgedeckt mit diesem KI-Service, der meine Systeme monitort bei mir auf meiner Instanz. Ich kann das ja jederzeit auch sehen. Wenn ich das hochrechne, liegen wir bei 948 € monatlich für so eine Lizenz, die kosten würde. Und das kann ich jetzt durch 720 mal teilen, obwohl das für den Service unfair ist, weil da sind ja die ganzen Lizenzkosten der anderen Produkte auch schon mit drin. Aber dann komme ich auf 1 € gerundet. 1,32 € Stundenlohn für die KI.
Eieiei.
Und ich hoffe, dass wir da nicht früher oder später noch einen Mindestlohn für KI zahlen müssen. Dann sind wir nämlich echt am, du weißt schon, was ich sagen will. Also es ist durchaus bezahlbar, auch für den kleineren Mittelstand. Und logischerweise auch beherrschbar, das ist nämlich gleich das Nächste. Wenn ich selbst nicht kann und jemand machen lasse, dann will ich ja informiert werden und will einfach auch die nicht nur das Gefühl, sondern auch eben die Überwachungsmöglichkeit haben, dass ich sicher bin und was da im Endeffekt passiert ist und was da gemacht worden ist. Und das habe ich auch in dieser kleinen Form in relativ einfacher Übersicht in einem Dashboard im ESET Protect zum Beispiel.
Okay, da kommen wir ja jetzt schon mehr zu, wie ESET das ausgestaltet, also den Bundles und ESET Protect. Dann lass uns da doch gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Also du hast schon, ESET Protect ist ja die zentrale Management-Konsole, über die man ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Was braucht ein Kunde denn noch? Also welche Produkte stecken dahinter und wie funktioniert das Ganze denn überhaupt technisch oder die Anbindung und so weiter?
Also die EDR-Komponente als Produkt, die heißt bei uns ESET Inspect. Also Inspect und Protect liegen nah beieinander, sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Die laufen auch getrennt voneinander, damit die eben nicht kompromittiert werden können. Auch auf den Geräten sind die Funktionalitäten dieser beiden Produkte getrennt. Also für den Fall, dass jemand in kürzester Zeit in der Lage wäre, den Endpoint zu deinstallieren oder zu deaktivieren, würde immer noch die zweite Komponente eben in der Lage sein, darauf zu reagieren. Das ist eine gute Geschichte. Aber nur sei nur am Rande erwähnt, also die Komponente, EDR-Komponente, wir sprechen ja intern auch oder auch mit unseren Kunden auch schon über XDR, also Extended Detection und Response, Es kommt dann zum Tragen, wenn man eben außerhalb dieser Endpoints noch mehr Informationen konsumiert von anderen Quellen. Das muss jetzt nicht unbedingt extern sein, also die meisten meinen externe Quellen wie Firewalls, Network Security und so weiter. Aber das meint natürlich auch Quellen wie Office 365, die Cloud Sandbox Komponente, die wir mit anbieten, also das LifeGuard Advanced zum Beispiel, wo auch Datenanalysen wieder zurückfließen in das System. Wir nennen das eben XDR, weil auch die Schnittstellen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren noch extrem ausgebaut werden, was andere Anbieter angeht. Und dann, glaube ich, streitet sich eh keiner mehr darüber, dass das auch ein XDR-System ist. Also es geht darum, auch weitere Daten zu konsumieren und nutzbar zu machen in diesem Prozess. Das hilft natürlich dann bei der Beurteilung und bei der Behebung deutlich weiter. Und darauf aufbauend könnte ich diesen Service selbst machen. Dann kommt aber eben der Service von uns dazu und die technische Komponente ändert sich für den Kunden gar nicht. Also er hat immer noch seine Instanz bei sich und die Endpoints bei sich und die melden das. Nur wir haben da eine feste Schnittstelle, die bei uns in ein SIEM-System läuft. Schon wieder ein tolles Modewort, also das Security Information und Event Management. Denn natürlich machen wir das auch nicht nur für einen Kunden, sondern für einen Haufen Kunden. Und da laufen die Informationen auch für uns zusammen, so dass die KI auch darauf reagieren kann. Und Dinge, die jetzt, sag ich mal, bei dem einen Kunden schon passiert sind, vor 5 Minuten, die muss ich ja nicht nur mal komplett neu anfassen, so dass diese Dinge zusammengefasst sind und man noch schneller darauf reagieren kann. Und in diesem Prozess gibt es eben auch einen Punkt, wo man sagt, wenn man das jetzt nicht, also beheben, das heißt dann wieder so schön neudeutsch Remediation, ja, wenn ich das nicht schnell beheben kann oder nicht automatisiert beheben kann, dann kommt dieser Prozess eben, dass auch ein Mensch eingreift und auf dieses System schaut und da dann auch Kommentare dazu schreibt, was ist da los, was ist passiert und eine Beschreibung dazu, wie man dem eben Herr geworden ist. Und wenn der Kunde dann nächsten Morgen wieder reinkommt und in seinen Rechner guckt, wird er sehen, dass das eben passiert ist. Ne? Dann hat er sich die Nachtschicht gespart, das hat sich jemand anders um die Ohren gehauen.
Wenn ich mich jetzt als Kunde entscheide, ja okay, das will ich haben und so, wo fängt das, das ist ja auch ein Service, genau. Sagen wir, Managed Detection, aber der muss ja irgendwie schon noch den initialen Schritt irgendwie machen, das ganze Ding aufzusetzen, muss er dieses Tool irgendwie noch mit Informationen füttern, muss das irgendwas erst lernen oder wie funktioniert das Ganze, bis das überhaupt erstmal ans Laufen kommt?
Sehr gut recherchiert. die Umgebungen der Kunden sind natürlich alle unterschiedlich, das ist richtig. Und wenn du so eine EDR-Komponente installierst, dann gibt es verschiedene Voreinstellungsmöglichkeiten. Also da sind ja eine Menge Regeln drin, die diese Alarme-Inzidenz triggern. Und das wird auch täglich mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile sind. Also deutlich vierstellig. Woran eben Erkennung und Inzidenz auch ausgemacht werden. Und die Umgebung eines Kunden kann ja ganz unterschiedlich sein. Also das kann jetzt eine Großbäckerei sein, ja, die einen riesen Produktionsbereich hat, der damit irgendwo angeschlossen ist und ansonsten eben nur Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeit hat. Das kann aber auch eine Softwareentwicklung oder ein Ingenieurbüro sein, die eigene Softwareentwicklung haben. Und da werden sich Inzidenzen natürlich logischerweise anders aufbauen. Ja, also wenn ich eine eigene Softwareentwicklung habe, ist die Chance relativ hoch, dass da auch früher oder später mal was aufpoppt, weil ich in der Entwicklung bin. Das kann man natürlich orchestrieren. So ein Produkt muss nach der Installation in Betriebnahme für den Kunden, das geht mit dem MDR-Service nur in der Cloud, also die Management-Konsole, das Incident-Management findet in der Cloud statt, weil einfach sonst die Rechte innerhalb der Systeme nicht, das wäre einfach nicht gut und sicher. Aber diese Betriebnahme und die erste Orchestrierung, also was an Incidents will ich eigentlich sehen oder was möchte ich ausschließen, das kann man mit dem Service zusammen machen, bis das System eben einen Betriebszustand hat, wo ich sage, so, jetzt kann ich damit arbeiten. Das dauert üblicherweise 1 bis 2 Tage, manchmal auch eine Woche, bis ich dann, ich sehe, was an Alarmen, an Incidents passiert und wenn ich das eben mir angeschaut habe, kann ich logischerweise auch Ausschlüsse und Regeln nochmal einführen und sagen, nein, in der Entwicklungsabteilung, wir haben 2 Leute, die mit C++ programmieren, da will ich nicht, dass da dauernd irgendwelche Alarme aufpoppen. Das kann man alles machen und das eben runterbrechen. Wir nennen das eben das Neues, also jedes Unternehmen hat halt eine gewisse Lebendigkeit und diesen Noise will man halt so möglichst klein halten, so dass man sich auf die wirklich gefährlichen Dinge konzentrieren kann. Das macht das System in vielerlei Hinsicht allein oder in Unterstützung mit dem User. Aber desto mehr ich mir am Anfang Gedanken darüber mache und desto mehr ich da am Anfang eben auch zuliefere, desto besser wird das natürlich auch mit der Zeit.
Okay, das heißt, wenn es dann einmal läuft, dann kann man sich auf die KI und die Kollegen bei ESET verlassen. Was ich mich noch frage, ist, wie ist denn so das, weil wir sagen, es ist ein KI-gestützter Service, aber du hast auch schon ein paar Mal gesagt, es ist immer noch mal jemand da, der auch drüber schaut und mit reagiert. Erstens, wie zuverlässig ist die KI? Also, und wie ist denn das Verhältnis von KI und tatsächlicher menschlicher Expertise, die da noch gebraucht wird?
Das ist eine berechtigte Frage. Wir hatten ja eben schon mal ganz kurz so das Thema Geopolitik auch angesprochen und Vertrauen. Wir kokettieren natürlich immer damit, dass wir sagen, naja, wir sind ein rein europäischer Hersteller in Privathand, ohne Fremdkapital, ohne Aktionäre. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil und in den letzten Wochen, muss man ganz klar sagen, ist das eher ein Riesenvorteil geworden, denn ich weiß auf jeden Fall, welcher rechtlicher Hintergrund und welcher moralischer Hintergrund da dahinter ist. Wir machen das ja auch nicht seit gestern, sondern jetzt seit, 36 Jahre oder so sind es mittlerweile, oder 37, lass mich nicht lügen. Also einige Zeit, muss man ganz klar sagen, einige von uns hatten dann noch eine Windel an oder waren noch nicht mal auf der Welt. So, dass man sagen kann, da gibt es schon eine sehr gute Grundlage. Das ist eine Sache. Ich muss also eine Entscheidung treffen, wem vertraue ich so ein System an und mit wem möchte ich auch zusammenarbeiten, wenn es um Betriebsinterner vielleicht geht, weil manchmal ist es ja auch so, dass es Innentäter gibt etc. pp. Also mit wem möchte ich da im Endeffekt drüber reden, wem vertraue ich da auch wirklich? Natürlich ist es so, wenn wir aufs System gucken können, müssen, in manchen Bereichen, dann gibt es eine gesonderte Dienstleistungsvereinbarung, die der Kunde auch, wenn er den Service abschließt, mit uns unterzeichnen muss, wo sowas natürlich auch nochmal schriftlich geregelt ist. Ohne dem geht es natürlich nicht, auch wenn die KI einen Großteil dieser Abdeckung vornimmt, ist es ja schon so, dass wir die Möglichkeit hätten, auf so ein System zu schauen. Ja, nicht aus Langeweile, logischerweise, aber im Fall der Fälle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da lieber mit jemandem zusammenarbeitet, der eben ansässig ist in der Europäischen Union und der eben seine Produkte hat zertifizieren lassen nach ISO etc. pp., wo die Cloud zertifiziert ist und wo ich eben weiß, wo liegen meine Daten und ich kann auch auswählen zum Beispiel, wenn ich meine Instanz installiere, wo das Datacenter sein soll. Wir haben jetzt ja schon seit geraumer Zeit das Datacenter in Frankfurt, was ich mir explizit auswählen kann. Das sind alles so Themen, glaube ich, die mehr an Wichtigkeit dazu gewinnen. Das ist die eine Thematik. Und das andere ist natürlich, wenn ich den Service in Anspruch nehme, muss mir natürlich klar sein, dass ich auch ein bisschen Verantwortung abgebe, aber das ist nicht die vollständige Verantwortung. Wir können natürlich keine Garantien geben, dass nichts passiert. Es wäre auch unseriös, das zu tun. Aber Risikominimierung eben auf ein extrem hohes Maß zu treiben, das ist dadurch natürlich sehr, sehr gut möglich.
Okay. Der zweite Teil hat meine Frage beantwortet. Aber ich sehe,
Verzeihung, habe ich wieder geschwafelt, ja.
Nee, alles gut. Dir war der Punkt mit dem europäischen Hersteller
wichtig, ja.
Verständlicherweise ja, noch sehr wichtig. Ja,
dann. Was habe ich denn vergessen, welchen Punkt?
Nee, ich hatte ja gefragt, inwiefern man der KI vertrauen kann.
Natürlich. Ja, Entschuldigung, das beantworte ich natürlich gerne noch.
Ja, der zweite Teil deiner Antwort ging ein bisschen in die Richtung.
Aber noch nicht. Ja, okay, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich werde ja auch älter. Also, KI ist ja, da haben wir in der letzten Folge, wer es nicht gehört, gesehen hat, der kann ja nochmal reinhören, ist ein breites Feld. Wichtig ist mal, welche Datengrundlage habe ich denn da? Also woher, wie werden meine Modelle gefüttert, wie werden die gepflegt? Wer macht solche Modelle? Das ist am besten jemand, der das eben tagtäglich macht, der auch nichts anderes macht außer Cybersecurity. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, dass wir in einem lebenden Prozess sind mit Leuten, die das ganzen Tag machen seit Jahrzehnten. Das ist eine Sache. Also wer baut Modelle, wer verbessert die Modelle? Die nächste Sache ist, woher kommen die Daten, wie verlässlich sind die? Und ich weiß gar nicht, ob viele das wissen, da habe ich auch so ein paar Daten, was wir so an einem Tag verarbeiten zum Beispiel. Das ist jetzt ein durchschnittlicher Tag. Es sind in etwa 2 Terabyte an Analysedaten pro Tag, die unsere Systeme durchlaufen. Ich glaube, dass man versteht, dass das keine Filme sind oder irgendwelche großen Dateien, sondern sehr viel klein. Nämlich täglich ungefähr 60 Millionen verdächtige Samples, die über unsere Sensoren, unsere Sensorik dann auffällig werden und analysiert werden. Nicht alles davon ist schadhaft, klar, aber das ist eben das, was so durch so ein System läuft. Und 750.000 Samples sind dann tatsächlich in der Untersuchung, also in der Tiefenanalyse, Verhaltensanalyse über die Cloud-Sandbox, im allerschlimmsten Fall auch wieder über einen Analysten im Virus Lab, der sich das dann eben zerlegt und guckt, woher kommt das? Ist das staatlich? Ist das irgendjemandem zuzuordnen? Irgendeiner Ransomware-Gruppe etc. pp. Und dann von diesen 750.000 sind ungefähr 500.000, also irgendwie zwischen 450 und 500.000 am Tag, sind dann tatsächlich auch neue Malware-Varianten, die wir finden und dann davor schützen können. Und das ist, glaube ich, schon eine ordentliche Menge, wenn man sich das mal vor Augen führt. Es ist auch so, es gibt auch Daten von diesem MDR-Service. Wir messen ja unsere Leistung auch immer regelmäßig. Also September 24, da waren wir nämlich auf der ESET Technology Conference, wo wir uns die Messdaten nochmal näher anschauen durften. Und das braucht sich auch nicht verstecken, darum kann ich es auch nochmal sagen. Also für die durchschnittliche Erkennung eines Inzidents durch die KI, also damit ist jetzt nicht der Alarm gemeint, sondern tatsächlich die Zusammenführung und die Erstanalyse dieses Inzidents, brauchen wir im Durchschnitt 2 Minuten, also 120 Sekunden, ja, und 13 Minuten bis zur automatisierten Behebung. Da ist aber auch schon die Zeit mit drin, falls ein Analyst mit draufschauen müsste. Und das ist eine Zeit, 13 Minuten, die ist aktuell noch sehr, sehr weit unter dem, was der Mitbewerb hat. Darum haue ich das jetzt auch einfach so raus. Ob die Zahl heute noch genau so ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, dass die Kapazitäten da noch sehr, sehr identisch sind, weil einfach auch das Ganze skalierbar ist für uns und berechenbar ist. Von daher gehe ich davon aus, dass diese Zahlen auch heute noch stimmen. Aber ich habe die von Januar, Februar jetzt nicht. Das sind die aus dem September. Aber die sprechen eigentlich schon für sich. Wenn man jetzt mal überlegt, ich stehe jetzt auf und hole mir einen Kaffee und komme wieder zurück, kann es sein, dass schon ein Incident gefunden worden ist und behoben ist, noch bevor ich meinen Hintern wieder auf einen Schreibtischstuhl gesetzt habe. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Gefühl, was man da mitbringt.
Ist eine Kaffeemaschine ein bisschen weiter weg, ja?
Ja, das ist ja häufig so, dass man in der Kaffeeküche noch ein bisschen quatscht. Oder dass man noch irgendwo einen Schokoriegel findet, den man noch mitnimmt, weil irgendwie jemand wieder Geburtstag hatte. Du weißt ja, was man nicht rede, ja?
Ja. Okay. Gut. Ich habe all meine Fragen gestellt, beantwortet bekommen.
Gute Grundlage.
Ja. Hast du noch was Fragen auf dem Herzen, ja? Was du loswerden willst?
Tja, also ich persönlich nicht. Ich glaube, wir haben alles soweit erwähnt. Wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen über die E-Mail-Adresse brainfood@eset.com, die uns beiden persönlich erreicht. Und da können wir Dinge nochmal beantworten und oder für die nächsten Folgen mit aufnehmen. Wir haben ja jetzt auch, das hast du nicht verraten, aber wir haben ja auch in dieser Folge schon 1-2 Fragen beantwortet, die uns erreicht haben. Wie das genau funktioniert technisch, also was da an Systemen notwendig ist, das hätten wir wahrscheinlich trotz alledem auch so gemacht, aber das hilft uns natürlich immer weiter, wenn jemand uns eine Frage schickt oder sagt, ich verstehe das nicht, könnt ihr das mal erklären, dann machen wir das natürlich und bauen das auch mit ein. Dafür ist diese E-Mail-Adresse natürlich auch da, darf gerne genutzt werden.
Genau. Gut. Dann danke nochmal für den Hinweis und dann würde ich sagen, freue ich mich schon auf die nächste Folge.
Wollen wir schon teasern, um was es geht in der nächsten Folge?
Mach, hau raus.
Sollen wir machen? Okay, aber wenn das dann nicht so kommt, dann stehen wir natürlich doof da. Also in der nächsten Folge soll es um das Thema Threat Intelligence gehen, also den Blick von eigenen Unternehmen nach außen in den Cyberraum. Kann ich mir auch spannend vorstellen, wenn man damit noch nicht in Berührung gekommen ist und ich hoffe natürlich, dass ihr da wieder dabei seid.
Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.